Zukunftsgespräche, ein Podcast der Peter-Gläsel-Stiftung.
Herzlich willkommen zum Podcast Zukunftsgespräche der Peter-Gläsel-Stiftung. Mein Name ist Katrin Reich und ich freue mich sehr, diesen Podcast jetzt weiterführen zu dürfen. Und mein Gast in der heutigen Podcast-Folge ist kein Unbekannter. Es ist Stefan Wolf. Er ist Geschäftsführer der Peter-Gläsel-Stiftung und hat uns hier im Podcast bereits viele wertvolle Impulse geliefert. Stefan, schön, dass du wieder dabei bist heute.
Ja, ich freue mich auch, Katrin. Herzlich willkommen.
Danke. Stefan, du bist ja mit viel Leidenschaft, Kreativität und, wie ich auch finde, Menschenfreundlichkeit dabei, die Bildung der Zukunft zu entdecken und gemeinsam ja mit einigen Wegbegleitern auch diese Vision mit anderen zu teilen. Und die Peter-Gläsel-Stiftung fördert ja Projekte zum partizipativen Lernen von der Kita bis in die Berufsausbildung. Und die Stiftung ist ja auch selber Träger einer Kita, der Kita Poppenteich und seit dem Jahr 2015 auch der Peter-Gläsel-Schule in Detmold. Mhm. Und heute wollen wir uns ja mit der Frage beschäftigen, wie man eigentlich so eine Schule gründet und was man dazu wissen muss. Erzähl doch mal den Hörern vielleicht kurz zum Einstieg, was die Peter-Gläsel-Schule eigentlich so besonders macht.
Ja, wir haben uns viele Gedanken darüber gemacht, wie man Kinder direkt an ihrem Lernen beteiligen kann. Und das heißt, dass sie selber mitbestimmen können, was an Lerninhalten passiert, wo sie einen Zugang erstmal finden, vielleicht auch zu bestimmten Themen und wie sie ihren Lernalltag auch so gestalten, dass sie selber lernen können, dass sie sich mal zurückziehen können, dass möglichst viele unterschiedliche Dinge auch zur selben Zeit angeboten werden können, damit die Kinder individuell gefördert werden. Das ist etwas, was im Schulgesetz verlangt ist, aber diese individuelle Förderung bedeutet eben auch, dass man nur mit den Kindern gemeinsam an ihrem eigenen Lernen arbeiten kann. Und das versuchen wir sehr, sehr konsequent in der Schule auch umzusetzen.
Und das, sag ich mal so, das Bildungsmodell der Peter-Gläsel-Schule ist ja das Priti-Bildungsmodell. Und das hat ja inzwischen auch Nachahmer gefunden. Ich habe gesehen, dass die Schöpflin-Stiftung in Lörrach jetzt auch eine Schule auf der Basis dieses Modells gegründet hat. Und da wollte ich dich einmal fragen, hat die Peter-Gläsel-Stiftung dabei beratend zur Seite gestanden?
Ja, ganz genau. Also es war für uns auch eine tolle Möglichkeit, dieses Bildungsmodell zu exportieren. Und zwar wirklich auch möglichst weit weg. Dörrach liegt an der Schweizer Grenze. Und es war so, dass die Schöpflin-Stiftung sich mit dem Gedanken einer Schulgründung getragen hat und dann über eine andere Organisation sich angeschaut hat, welche innovativen Bildungsmodelle gibt es in Deutschland. Schlussendlich sind sie auf uns gekommen. Wir haben selber mit dem Stifter Hans Schöpflin ein Gespräch geführt und ich glaube, nach einer halben Stunde oder Stunde in dem Gespräch hat er gesagt, wir müssen ein Franchise machen, was nichts anderes bedeutete, als dass wir wirklich auch beratend zur Seite stehen, nicht nur in der ganzen Phase der Konzeptentwicklung. Man muss ja ein Konzept auch bei einer Bezirksregierung einreichen und das vom Ministerium genehmigen lassen, sondern jetzt auch in der Aufbauphase. Wir freuen uns natürlich riesig, dass es so ein Nachahmermodell gibt. Das heißt schon eine ganze Menge, wenn eine innovative Schule einen Zwilling hat, weil wir da sicherlich auch sehr, sehr gut zusammenarbeiten können, die Erfahrungen austauschen können. Mhm. Und die Schule hat jetzt, glaube ich, 10 Wochen Betrieb hinter sich. Wir haben sie uns in der Zwischenzeit auch angeschaut. Es entsteht auch dort ein neues Schulgebäude. Und man merkt dann schon auch, dass das überall sehr gut funktioniert, wenn man erfahrungsbezogenes Lernen organisiert und die Kinder tatsächlich ihren Lernalltag so intensiv gestalten. Und das war da auch zu spüren, schon nach kurzer Zeit, dass den Kindern das jedenfalls sehr viel Spaß machte und schon sehr vertraut war.
Das ist ja jetzt auch der Vorteil, sage ich mal, der Schule in Lörrach, dass sie jetzt auf eure vielfältigen Erfahrungen zurückgreifen kann. Und ich denke mir gerade, wenn man so Pionier ist mit einer ganz neuen Schulform und einem neuen Bildungskonzept, dann ist es ja ganz normal, dass man natürlich auch erstmal positive und negative Erfahrungen sammelt. Und das könnt ihr jetzt natürlich an die Schule weitergeben. Das ist ja ein Riesenvorteil.
Das stimmt, in jedem Fall. Das hat die Stiftung für sich auch erkannt, weil das schon sehr aufwendig ist, ein eigenes pädagogisches Modell zu entwickeln. Und das ist eben auch tatsächlich eine Voraussetzung für die Genehmigung einer neuen Schule, dass man sich im pädagogischen Alltag wesentlich von der Regelschule unterscheidet. Weil sonst wäre ja die Frage, warum muss so eine Schule überhaupt gegründet werden? Das heißt, die pädagogische Einzigartigkeit ist ein Genehmigungsvorbehalt. Und je intensiver dieser Punkt auch ausgearbeitet ist, umso einfacher wird die Gründung.
Du hast ja jetzt selber alle Facetten einer Schulneugründung miterlebt. Also du bist ja von Anfang an dabei gewesen, diese Schule mit aufgebaut, mit allem, was dazugehört. Was war für dich dabei die schönste und was war auch die schwierigste Erfahrung? Könntest du das, ist immer schwierig, so eine Sache rauszupicken, aber vielleicht würden dir da zwei Aspekte einfallen, wo du sagst, das war für mich das Schönste und das fand ich am schwierigsten.
Ganz ehrlich muss ich sagen, die schönste Erfahrung war dann die Einschulung, also der erste Schultag, weil es fast unglaublich war, dass diese 13 Kinder mit ihren Eltern da auch standen und tatsächlich so eine Gruppe zusammen war, die jetzt diese Peter-Lese-Schule ausmachte. Ist ja nur eine sehr überschaubare Zahl. Aber das war eigentlich so der Triumph, weil schlussendlich machen wir das für die Kinder. Und wenn man merkt, dass die glücklich sind, in eine neue Schule zu gehen und neue Menschen kennenzulernen. Und wir durften gerade diese 13 natürlich über die Zeit der 4 Jahre auch sehr intensiv kennenlernen, dann ist das schon ein Wahnsinnsmoment. Das Schlimmste war eigentlich nicht so sehr eine Sache, sondern ein ganzer Prozess, weil wir immer wieder gemerkt haben, dass wir auf die Probe gestellt wurden, behördlich. Es ging schlichtweg darum, dass wir bestimmte Nachweise bringen mussten, die zum Teil auch so dezidiert waren. Darauf waren wir eigentlich nicht so vorbereitet. Also man muss Vorverträge machen und man muss sehr viele Dinge im Vorfeld abklären. Es geht oft wirklich um Kleinigkeiten, wo man dann natürlich auch, wenn man völlig neu antritt, die Behörde überzeugen muss, dass alles mit rechten Dingen zugeht und die Kinder am Ende auch gemäß eines Curriculums lernen werden. Und dass es da so viele Rückfragen und so viele Probleme gab, die wir lösen mussten, das hat mich komplett überrascht. Und hat uns auch wirklich in dieser Phase, Endphase der Gründung von April bis Juli 2015 in Atem gehalten. Und es war dann schlussendlich so, dass wir nur einen Monat vor der Eröffnung der Schule auch die Genehmigung hatten. Und wenn man weiß, wie das ist, dass man dann ja erst anfangen kann, alles nochmal dezidiert vorzubereiten, Material anzuschaffen, zu möblieren und. Also es ist ungefähr so, als wenn man jetzt in ein neues Haus einzieht und man muss für alles sorgen. Und dann innerhalb wirklich so ganz, ganz kurzer Zeit war das fast nicht zu schaffen. Und wir waren auch froh, dass die nervenstärksten Eltern übrig geblieben sind, weil alle anderen hatten sich natürlich, weil es in den Sommerferien schon war, umorientiert und ihre Kinder an anderen Schulen angemeldet und sich dann auch nicht mehr umentschieden.
Du hast ja jetzt auch berichtet von der Zusammenarbeit mit den Behörden und da stellt sich mir natürlich die Frage, wie ist denn eigentlich die Rechtslage in Deutschland? Wer darf überhaupt eine Schule gründen und was muss man denn beachten, wenn man eine Schule gründet?
Ja, im Prinzip kann jeder eine Schule gründen, sofern man am Ende dann eine Rechtsform, wie zum Beispiel einen Verein hat. Also es muss jetzt nicht zwingend eine Stiftung sein. Auf die Idee könnte man jetzt ja kommen, wenn man hört, die Peter-Glese-Stiftung hat eine Schule eröffnet und die Schöpflin-Schule hat eine Pretti-Schule eröffnet. Oft ist es ja so, dass sich Eltern zusammentun, oft auch im ländlichen Raum, weil man gerne möchte, dass vielleicht eine Schule, die schon aufgegeben wurde, nochmal mit Leben gefüllt wird und die Wege möglichst kurz sind, auch für die eigenen Kinder. Oder es gibt so einen pädagogischen Anspruch, wo man sagt, ja, wir wollen nochmal was ganz anderes für die Bildung unserer Kinder tun und setzen uns deswegen für eine Schulgründung ein. Dann ist das erstmal eine Voraussetzung, dass man eine Gruppe von Menschen zumindest hat, die eine Rechtsform gründen und dann die Genehmigung voranbringen. Ich habe ja schon gesagt, das Schwierige ist dann tatsächlich in dieser Konzeptentwicklung zu gucken, was kann neu sein an der Schule. Und wenn es dann sehr neu ist, und das war eigentlich so in der Auseinandersetzung mit den Behörden auch die Schwierigkeit, dann ist eben vieles ungewohnt und alles, was sich außerhalb einer gewissen Norm bewegt, wird dann auch erstmal sehr, sehr kritisch hinterfragt. Grundgesetzlich ist es erlaubt, Schulen zu gründen in privater Trägerschaft. Sehr erstaunlich, dass das im Grundgesetz steht, in Artikel 7. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, bevor ich das nicht in der Schulgründung selber so erfahren und mir erlesen habe. Allerdings steht da auch drin, dass es keinen Sonderungsvorbehalt gibt, sodass die Schulen über hohe Schulgebühren nur einer Elite zum Beispiel den Zugang erlauben, weil man natürlich vermeiden möchte, dass Bildung in Deutschland nicht dazu führen darf, dass Kinder ideologisch in irgendeine schlimme Ecke manövriert werden, weil Kinder können das mit Sicherheit noch nicht in jedem Detail unterscheiden, ob das jetzt was, ich sage jetzt mal, eher Normales ist, was man da lernt oder ob das ideologisch tief durchgefärbt ist. Das möchte der Staat vermeiden, auch aus den unguten Erfahrungen natürlich der Nazi-Zeit heraus, dass da eine Gruppe ganz großen Einfluss hat. Aber immerhin, es ist ein verbrieftes Grundrecht. Mhm. Es wird nur eben auch so gehandhabt, dass öffentlich-rechtliche Schulen und Privatschulen oder Schulen in privater Trägerschaft, wie es richtig heißt, eben trotzdem nicht gleichgestellt sind. Also öffentlich-rechtliche Schulen werden zu 100% finanziert. In Nordrhein-Westfalen, und das wandelt sich von Bundesland zu Bundesland, sind es dann 87% Refinanzierung auf refinanzierungsfähige Kosten. Also wenn man mehr Personal hat oder längere Zeiten offen haben will und so weiter, sind das alles Dinge, die eben in der Refinanzierung der Schule gar nicht berücksichtigt werden können. Und es ist immer ein finanziell auch sehr knappes Geschäft, dass man eben gucken muss, dass die finanziellen Ressourcen reichen, dann am Ende auch das zu verwirklichen, was die Menschen sich in so einer Gründungsphase oder vorher noch, wenn sich Gedanken machen, wollen wir eine Schule gründen, auch vorgestellt haben.
Du berätst ja jetzt auch interessierte Stellen oder auch potenzielle Schulträger zum Thema Schulgründung und gibst auch deine Erfahrungen weiter, das haben wir eben auch schon gesagt. Mal angenommen, ich wäre jetzt so ein Interessent, also der ein Träger, der Interesse hätte, so eine Schule zu gründen. Welche Frage würdest du mir da als erstes stellen oder was wären so Fragen, die, die als erstes geklärt werden müssten?
Ich glaube, wichtig wäre wirklich nach der Motivation zu fragen. Das ist das eine, weil wir manchmal Leute erlebt haben, die unfassbar idealistisch waren, aber die eigentlich ihre Motivation nicht so auf den Punkt bringen konnten. Die dann gesagt haben, ja, man muss da irgendwie einen Gegenpol zum öffentlich-rechtlichen System setzen und so weiter. Das mag alles sein, aber manchmal reicht das vielleicht auch als Motivation nicht aus. Das zweite ist, ein pädagogisches Know-how wäre schon schön. Gut, ich bin jetzt auch nicht Pädagoge, aber wir hatten ein kleines Gremium, was sich mit der Entwicklung einer Konzeption intensiv beschäftigt hat, wo wir Fachleute bis hin zur Universität auch in diesem Gremium hatten, um uns immer wieder schlau zu machen, was sind eigentlich die rechtlichen Anforderungen oder was sind pädagogische Grundlinien, die in jedem Fall Berücksichtigung in dem Konzept finden müssen. Also es hilft schon, wenn man zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer in einer solchen Schulentwicklung, Gründung mit drin hat, weil die sich natürlich mit den rechtlichen Bestimmungen sehr gut auskennen. Es war auch, glaube ich, notwendig, dass wir einen Juristen mal fragen konnten. Den muss man jetzt nicht in dem eigenen Beritt haben, aber dass man sich darauf einstellt, dass man auch mit weiteren Experten zusammenarbeitet. Und das kostet Geld. Also ich würde dich auch fragen, was eure Ressourcen sind, sowohl zeitlich, weil man dafür einfach viel Zeit braucht, wie auch finanziell. Und ich weiß, dass eben viele Schulgründungsinitiativen auch zum Teil Privatkredite aufnehmen und dann so Beträge, ich sag jetzt mal was, wenn das 10 Personen sind, dann sind das Beträge, wo jeder zwischen 10 bis manchmal auch 20.000 Euro Privatkredit aufnimmt, um diese Schule erstmal zum Laufen zu bringen. Das heißt, auch Räume anzumieten, Kosten, die mit der Gründung verbunden sind, dann auch zu tragen. Und das ist schon, wie ich finde, eigentlich ganz unerhebliches finanzielles Risiko, was man da eingeht. Und es wäre schlecht, wenn einem in diesem Prozess die Luft ausgeht. Mhm. Vielleicht da noch ein Hinweis, also bis man dann die Refinanzierung bekommt, die Nordrhein-Westfalen, wenn man genehmigt ist, auch ab dem ersten Schuljahr greift, dauert es trotzdem, weil man nicht ab Tag 1 der Schulgründung über die Refinanzierung der Bezirksregierung verfügt. Das ist immer eine im Nachhinein Betrachtung, wo dann ein Haushaltsplan aufgestellt worden ist, der dann mit einer Jahresrechnung abgerechnet wird. Und zwischen dem Eröffnungstag und der Abrechnung kann durchaus ein Jahr liegen oder länger. In unserem Fall haben wir da mehr als ein Jahr drauf gewartet. Und wenn man darauf jetzt finanziell angewiesen wäre, würde die Luft manchmal schon sehr dünn werden.
Ja, also das wäre jetzt auch so meine nächste Frage gewesen. Wie finanziert man eigentlich so eine Schule? Und da habe ich jetzt schon rausgehört, dass das eben dann erstmal vorgestreckt werden muss. Und das ist natürlich sicherlich, je nachdem, was das für ein Träger ist, sicherlich auch eine große Hürde.
Ja, also wenn es Privatpersonen sind, ist die sicherlich am größten, wenn das erfahrene Träger der Jugendhilfe sind. Also es kann ja durchaus sein, dass da eine Organisation ist, die schon Kindertageseinrichtungen hat. Ich will jetzt mal ein Beispiel, und wo man sich sagt, Mensch, wäre schön, wir haben eine sehr partizipative Ausrichtung in den Kitas, wenn das in einer Schule weitergeführt war, wie das auch bei uns die Grundüberlegung war. Wir gründen eine Schule, dann hat man ja schon eine Organisation, die dann aber auch ein Budget zur Verfügung stellen müsste, diese Schulgründung zu begleiten. Und wenn das doch eigentlich ein Recht ist und das auf der anderen Seite finanziell so schwierig ist, finde ich, muss man auch eine Lösung überlegen, wie man es entweder mehr Initiativen erlaubt, auch in diese Gründung tatsächlich einzutreten und die erfolgreich zu machen oder eben diese finanziellen Hürden auch zu senken, dadurch, dass man das vergemeinschaftet und einfach guckt, ob man noch mehr Unterstützer in diesem Bereich findet.
Jetzt bin ich ein Träger, der jetzt, sage ich mal, die finanziellen Fragen geklärt hat. Jetzt kommt die nächste Frage. Wie komme ich denn jetzt als neuer Schulträger an das notwendige Personal? Also ich suche ja sicherlich nicht irgendein Personal, sondern auch Menschen, die dieses Modell, was mir da vorschwebt, mittragen. Was sind da deine Empfehlungen?
Ja, also man muss sich schon ein bisschen regional und überregional auch bewegen. Wir haben Stellenanzeigen schlichtweg geschaltet, weil wir ja auch nicht ganz genau wussten, ob das irgendjemanden um uns herum interessiert, und haben dann in einer weiteren Phase, es war aber zu einem späteren Zeitpunkt, mit einer Organisation zusammengearbeitet, die bundesweit solche Jobpostings macht, weil wir merkten, auch regional ist das nicht so ganz einfach, die Leute zu finden. Und in der Tat ist das nach wie vor bis heute eigentlich unsere größte Herausforderung, dass sich insbesondere ausgebildete Grundschullehrerinnen und Lehrer für unsere Schule entscheiden. Und das hat natürlich mit dem Besoldungssystem zu tun. Also viele sind eben im öffentlichen Bereich, weil man verbeamtet wird, inzwischen auch wieder sehr einfach verbeamtet wird, weil einfach sehr, sehr viele Lehrerinnen und Lehrer fehlen. Und da sind natürlich Privilegien auch mit einer Verbeamtung verbunden, die man für Angestellte, wie wir sie dann letztlich haben, gar nicht bereitstellen kann. Also über Beihilfen zu Krankenversicherungen bis hin natürlich zu Pensionen, wo man in Ansparmodelle eintreten müsste, um das adäquat auch zu regeln, weil eine Rente immer geringer ausfällt als eine Beamtenpension. Und das ist schon erstmal die erste Hürde. Das verknappt natürlich den Kreis derer, die sich interessieren. Wozu man wissen muss, dass ungefähr 10% der Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland durchaus wechselwillig sind und sich eine Arbeit in alternativen Systemen auch durchaus vorstellen können. Die Waldorfschulen haben das für sich eigens beantwortet, weil die natürlich gucken, dass aus ihrem Beritt der Schülerinnen und Schüler sich auch Menschen für eine Lehrerkarriere interessieren und haben eigene Ausbildungsinstitute. Das kann natürlich eine Privatschule auch wie unsere nur teilweise leisten. Wir schulen Menschen nach und bilden Leute zum Pretty-Lernbegleiter, Lernbegleiterin in einer eigenen Akademie aus. Aber das wäre dann schon ein weiterer Schritt. Aber man muss natürlich Leute erstmal anfänglich überzeugen, warum es Sinn machen kann, in einer solchen Schule zu arbeiten, notfalls auch finanzielle Einbußen in Kauf zu nehmen. Und das sind dann echte Überzeugungstäterinnen und Täter, die sagen, wir haben das erfahren, wir kennen die Grenzen des Systems und wollen eigentlich mit Kindern eine ganz andere Form der Zusammenarbeit. Und dann klopfen die durchaus bei uns an und sind interessiert, auch daran bei uns zu arbeiten.
Also da gehört auch eine ganze Portion Idealismus mit Sicherheit dazu oder auch Überzeugung, wie Bestimmt. Du das schon sagst. Ne?
In dem Fall, ja.
Gibt es denn in Deutschland auch die Möglichkeit, sich unter, sage ich mal, Schulen, die eher innovative Ansätze haben, auszutauschen? Gibt es da Netzwerke?
Es gibt durchaus Netzwerke, die auch aus meiner Sicht in der vergangenen Zeit sich verstärkt haben. Es gibt einmal eine Organisation, die heißt Blick über den Zaun. Das finde ich eigentlich eine schöne Formulierung, wo man einfach guckt, ja, wer ist in der näheren oder weiteren Nachbarschaft eine Schule, mit der wir uns vernetzen können. Und sicherlich am weitesten gekommen auch mit dem Aspekt der Veränderung von Schule und der Neukonzeptionierung von Schulentwicklung ist Schule im Aufbruch. Da steht Margret Rasfeld als treibende Kraft ganz vorne an der Spitze dieser Bewegung und vernetzt Schulen bundesweit. Und das ist schon ein sehr interessantes Netzwerk und auch ein sehr weitreichendes Netzwerk, mit dem wir auch in Beziehung stehen. Und über dieses Netzwerk bekommen wir durchaus auch Anfragen von Schulgründerinnen und Schulgründern, die sagen, naja, die Veränderung von Schule, wie wir sie kennen, ist das eine, aber vielleicht tut die ein oder andere Schulgründung auch noch gut, um ein bisschen Bewegung in das Bildungssystem in Deutschland zu bringen.
Was ist denn dein Wunsch, sage ich mal, für die Weiterverbreitung auch des Pretty-Bildungsmodells? Das ist ja ein sehr innovatives Modell, was ja jetzt auch erprobt ist, sage ich mal, und wird ja auch wissenschaftlich begleitet. Was ist so das Ziel? Also möchtet ihr, sage ich mal, das Bildungssystem komplett revolutionieren, so wie wir es kennen? Oder geht es eher darum, einzelne Schulen auch nochmal noch mehr zu gründen, die das Bildungssystem für sich nutzen? Das würde mich einmal interessieren.
Ja, also mit der Revolution von Bildungssystemen, mit diesem Begriff sollte man vorsichtig sein, finde ich, weil klar wäre das super, wenn sich zeigt, dass Bildung sich ganz anders im Blick auf Zukunft aufstellt und dass wir teilweise jedenfalls, ist ja nicht überall so, dass auch in öffentlichen Schulen die Bildung schlecht organisiert ist, das wir hier auf gar keinen Fall gesagt haben. Aber was sicher gut tun würde, wäre eine stärkere Ausrichtung auf die Zukunft. Also dass man sich mal fragt, was eigentlich wirklich das relevante Wissen, welche Zukunftskompetenzen brauchen Jugendliche von morgen und wie kann man sie auf eine völlige Unwägbarkeit von Entwicklung vorbereiten, wo eine hohe Komplexität und Unwägbarkeit, wie ich schon sagte, und auch eine gewisse Form der Bedrohung aus der Zukunft auf uns zukommt. Und das setzt ja was ganz anderes voraus, als dass man wissen würde, es geht jetzt einfach in geregelten Bahnen weiter. Wir stehen vor riesigen Umwälzungen und ich glaube schon, dass das seinen Niederschlag finden muss in der Art, wie wir Bildung denken und auch Bildung weitergeben. Das ist so das eine. Ich glaube, dass es einfach momentan gefragt ist, dass man diese anderen Modelle aufstellt, um zu zeigen, dass sie in der Praxis funktionieren. Es ist ja nicht so, dass wir die Ersten und Einzigen sind, die sich über Bildung nochmal neue Gedanken gemacht haben und die eine kluge, innovative Idee haben. Das gibt seit 125 Jahren durch die Reformpädagogik schon noch und nöcher. Es ist nur oft so, dass der Nachweis in der Praxis fehlt, dass eine neu konzipierte Art von Bildung und auch eine neu konzipierte Art des Schulalltags trotzdem zum Erfolg führt. Und da ist man immer mit so einem Vorurteil belegt, auch als Schulgründer, das haben wir auch sehr stark gemerkt, dass vor Ort gesagt wird, naja, die Kinder damen da rum, die lernen ja nicht richtig, die spielen nur und das kann ja gar nicht erfolgreich sein und wir wissen sowieso, wie es gehen kann. Wir können heute sagen, wir haben den Nachweis jetzt mehrfach angetreten, dass die Schülerinnen und Schüler, die unsere Schule verlassen, im oberen Leistungsdrittel durchaus mitmachen können, auch an Regelschulen und damit können wir ja auch nicht alles falsch gemacht haben. Gleichwohl ist es eben so, dass auch die Regelschule Kinder entlässt, die Analphabeten sind. Also 6% der Schülerinnen und Schüler in Deutschland sind Analphabeten, da muss ja dann auch was schiefgelaufen sein. Sodass ich denke, ja, im Augenblick brauchen wir diese hybride Form von neuen Modellen, von Schulgründungen und von einem Regelschulsystem, was sich selber auf den Weg macht und sich transformiert. Und das Ziel wäre für mich folgendes, dass ich sage, in jedem Bundesland muss es ein Bildungsdorf geben, wie wir es hier gebaut haben, weil die Schule ja nicht nur für sich steht, sondern in enger Kooperation mit dem Umfeld steht, mit einer Kita steht, mit einer Weiterbildungsakademie eines Unternehmens steht. Und das sind für mich die zukunftsweisenden Modellen einer vernetzten lokalen Lernlandschaft. Dann kommt man auch mal so ein bisschen weg von Schule für sich, sondern Schule innerhalb von Gesellschaft, welche Funktionen hat die eigentlich? Und so 10 bis 20 Bildungsdörfer bundesweit wäre ein Traum. Und ich würde mir wünschen, dass ich es noch erlebe, dass wir wirklich sagen können, wie jetzt zum Beispiel die Bildung für nachhaltige Entwicklung in die Lehrpläne eingezogen ist. Es gibt viel mehr Freiheiten für Schulen, sich zu konzipieren. Und es gibt ein hohes Engagement auch darin, den Alltag umzukrempeln. Und dass wir in Deutschland endlich mal begreifen, dass wir mehr Geld im System brauchen, jetzt nicht um Pensionen zu finanzieren und Beamtenverhältnisse zu begründen, sondern multiprofessionelle Teams an jeder Schule zu installieren, weil wir eigentlich immer wissen, was gut ist für Bildung. Und dann am Ende fehlt uns das Geld, es tatsächlich umzusetzen. Und darunter leiden und darüber beklagen sich ja auch die Regelschulen, dass sie sagen, es ist immer zu knapp bemessen, wir haben zu große Lerngruppen und können uns eigentlich nicht um die individuelle Förderung von Schülerinnen und Schülern kümmern. Und das wäre eine politische Forderung, die wir auch übrigens gerade mit anderen vertreten. Wir haben ein Manifest auf den Weg gebracht, wo wir einfach mal sagen, was ist denn jetzt gute Bildung und woran macht die sich im Grunde fest? Und das mit guten Beispielen unterlegen, aber auch nochmal die politische Forderung erheben, ändert das, gibt mehr Geld vom Bruttosozialprodukt in Bildung, dann kriegt ihr eine andere Zukunft und Gesellschaft. Und den Druck erleben wir, dass die Gesellschaft sich ändern muss und nicht nur die Schule.
Dann würde mich jetzt zum Schluss unseres Gesprächs, wir gehen schon langsam in die Zielgerade, würde mich mal interessieren, wenn jetzt wirklich Träger Interesse haben an so einer Beratung, also wirklich sagen, so, ihr habt da jetzt gute Erfahrungen gesammelt, wir würden uns eine Beratung von euch wünschen. Wie würde das jetzt konkret aussehen und wo können die sich melden?
Also die melden sich einfach über die Schule oder über die Stiftung bei uns. Schlichtweg schicken die uns mal eine E-Mail und sagen, wir haben Interesse an einem Gespräch. Und wir bieten immer ein Sondierungsgespräch zunächst mal an. Also man muss sich erstmal kennenlernen, man muss überhaupt auch erfragen können, wo steht diese Initiative, weil die zum Teil auch unterschiedlich weit sind. Also die Kontakte in den letzten 3-4 Jahren haben gezeigt, dass manche ganz am Anfang stehen und sagen, wir haben eine Idee und mehr nicht. Und andere sagen, ja, wir haben schon ein bisschen was probiert, haben vielleicht schon mal einen Antrag gestellt, der nicht erfolgreich war. Was können wir verändern? Und das wäre dann ja auch so, dass man da nochmal ansetzt und sagt, okay, was könnt ihr verbessern? Nächster Schritt wäre sicherlich, dass man sich auch vor Ort mal ein Bild verschafft und guckt, wie sind die überhaupt vernetzt? Also welche Möglichkeiten kann man vor Ort auch noch ausschöpfen, weitere Player ins Boot zu holen und Finanziers auch ins Boot zu holen? Kann ja durchaus sein, dass ein Ort, eine Kommune oder auch ein Unternehmen, was viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor Ort hat, sagt, es wäre super, wenn die Infrastruktur auch durch eine Schule mit unterstützt werden würde, sodass man erstmal die Bedingungen klärt. Der nächste Schritt wäre dann tatsächlich, verlässliche Ansprechpartnerinnen auch zu haben und mit denen gemeinsam tatsächlich in einen intensiven Beratungsprozess einzutreten. Erstmal bis zur Schulgründung und dann müsste man verabreden, ob das auch in der Aufbauphase der Schule gewünscht ist. Wenn es eine Pretty-Schule werden soll, ist es eine Voraussetzung.
Okay, ja, Stefan Wolf, Geschäftsführer der Peter-Glesel-Stiftung und Berater für Schulneugründen. Ich danke dir ganz herzlich für das hochinteressante Gespräch. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn gerne und empfehlt ihn eurem Netzwerk weiter. Bis zur nächsten Folge bei den Zukunftsgesprächen.
Zukunftsgespräche, ein Podcast der Peter-Glesel-Stiftung.